Guten Morgen zum heutigen Webinar. Wir schauen uns heute an, wie es ausschaut mit Sicherheit in der Wolke, im Speziellen in Office 365 und Azure. Und die heutigen Themen sind ein Überblick über E-Mail-Verschlüsselung, Data Loss Prevention, eDiscovery Center raus aus Office 365 und natürlich auf der anderen Seite auch noch Azure Rights Management, das die Grundlage für diese modernen Techniken ist. Mein Name ist Martina Krohm, ich bin MVP für Office 365 und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Unsere Agenda zum heutigen Tag ist, wir wollen uns einfach anschauen, wie wir Azure Rights Management absichern können, aus Office 365 heraus, wie wir Data Loss Prevention einrichten, E-Mails verschlüsseln und eben auch noch ein paar Einsatzmöglichkeiten von einem eDiscovery Center zeigen. Und wir wollen Ihnen einfach auch bewusst machen, welche Sicherheitsmethoden es gibt, um Ihre Umgebung mit Hilfe von Office 365 und Microsoft Azure sicherer zu machen. Wie schaut es eigentlich aus heutzutage? Grundsätzlich ist es so, wenn man über Datenschutz redet und Datensicherheit ist es auch aus einer aktuellen Umfrage, die Microsoft durchgeführt hat, einfach rausgekommen, dass viele Manager einfach angeben, dass sie regelmäßig Daten in ein persönliches Cloud-Account laden. Das kann zum einen sein, ein privates Cloud-Account auf Dropbox oder auf OneDrive. Das kann aber auch so sein, dass einfach sichere E-Mail-Nachrichten, also organisationsinterne E-Mail-Nachrichten, weitergeleitet werden und dort einfach dann verwendet werden in einem fremden Account. Rund 60% aus dieser Umfrage haben auch schon gesagt, es ist ihnen einmal passiert, dass sie unabsichtlich sensible Informationen an die falschen Personen gesendet haben. Sie kennen das sicher. Sehr populär ist ja heutzutage, dass man immer ein E-Mail-Disclaimer dabei hat, wo dann das ganze E-Mail durchgelesen werden kann und am Ende steht, Achtung, sollten Sie der falsche Empfänger sein, vergessen Sie alles, was Sie gerade gelesen haben und löschen Sie bitte diese Nachricht. Wie kann so eine Konstellation zusammenkommen oder wie kann sowas passieren? Das passiert einfach da, dass man einfach vielleicht den falschen Empfängernamen ausgesucht hat, dass man das Autoausfüllen verwendet, dass man nicht kontrolliert hat, an wen man die Nachricht schickt, dass man antwortet auf eine bestehende Nachricht und genau aus diesen Gründen kann sowas passieren. Ein unbekannter Prozentsatz ist jener Personenkreis, wo man eben sagt, Achtung, unsere Firmendaten sind sicher und ich muss mich auch darauf konzentrieren, wie das ausschaut bei den Geräten, die wir innerhalb des Unternehmens verwenden. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, wie das dann ausschaut bei Privatgeräten von Mitarbeitern. Stichwort Bring Your Own Device, beziehungsweise auch Geräten, wo zum Beispiel diese Daten noch landen können, aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir uns das anschauen, auch was unsere Kunden dann sagen, ist eben ein großer Stellenwert, und das diskutieren wir auch sehr oft, wenn wir mit Kunden über eine Office 365-Lösung diskutieren oder über Microsoft Azure diskutieren, ist es sehr, sehr wichtig, dass auch den Kunden ist das auch durchaus bewusst, dass Datenschutz sehr wichtig ist und auch erforderlich ist. Auf der anderen Seite erkennt man aber auch, dass diese Anforderungen und diese Vorschriften gerade erst entwickelt werden. Also wir sind da ein bisschen am Anfangsstadium und was wir auch sehen ist, durch dieses Anfangsstadium haben wir natürlich nicht gleich eine Lösung für alles. Das heißt, die Erwartungshaltung ist, es muss das System, das ich verwende, sehr sicher sein. Wir sind aber in den Beginnern zu definieren, gibt es jetzt schon eine Bring-Your-Own-Device-Strategie? Wie schaut das aus mit mobilen Teams? Was passiert, wenn ich was outsource? Wie schaut das aus, wenn ich eine virtuelle Organisation habe? Also das ist etwas, das ein bisschen divergierend ist. Manche Datenschutzmodelle sind natürlich auch reaktiv. Das bedeutet, es passiert was, ich habe Lösungen drinnen. Ich muss aber diese Informationen von Beginn auch zur Verfügung stellen. Das heißt, ich möchte von Beginn an verschlüsselte Informationen bereitstellen können. Ich möchte es während der Nutzung auch verschlüsselt haben und ich möchte das nicht erst dann haben. Und das ist das reaktive Modell, wenn schon was passiert ist. Also auch das ist etwas, auf das ich einfach Wert legen muss und wo ich dann auch sagen muss, okay, jetzt ist schon passiert und jetzt kümmern wir uns um den Datenschutz. Ich sollte eigentlich proaktiv reagieren, damit ich dann auch verantwortungsbewusst im Umgang mit den Daten sind. Datenschutz muss von der IT natürlich bereitgestellt werden. Sehr oft ist es auch so, dass man eine Point-to-Point-Verschlüsselung, also eine Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung, dass man die zwar einführt, aber die wird dann aus Bequemlichkeitsgründen gar nicht verwendet oder ich habe Probleme mit meinem Key oder sonstige user-spezifischen Themen. Auch das muss man berücksichtigen. Also Datenschutz soll jetzt nicht so unbequem werden für den User, dass er es dann gar nicht mehr verwendet. Und Eine weitere Strategie, beziehungsweise wo man aufpassen sollte, ist, dass ich nicht warten soll, bis die ultimative Lösung da ist. Also ich muss mich heute darum kümmern, dass meine Daten gesichert sind. Ich muss heute ein Datenschutzkonzept einfach entwickeln und kann nicht einfach sagen, es ist eh alles on-premises und damit ist gut, damit bin ich sicher, weil ich muss einfach davon ausgehen, dass ich den Datenschutz oder die Datenschutzmechanismen, die ich Stand heute zur Verfügung habe, auch sinnvoll einsetzen kann. Weil, und das ist einer der Gründe, es hat sich aus der Umfrage ergeben, es werden einfach Daten auch geleakt, beziehungsweise es kann natürlich auch passieren, dass unabsichtlich schützenswerte Daten dann nach außen gelangen. Wenn eine weitere Möglichkeit ist es auch, dass man eine Peer-to-Peer-Föderation macht mit Partnern, wo ich zum Beispiel sage, dort gibt es eine ganz strenge Vertrauensstellung und nur zwischen diesen beiden Unternehmen gibt es die Föderation und hier ist auch der Datenschutz drinnen. Das Thema, was hier passiert, das könnte unpraktisch werden. Oft skaliert das nicht, dann ändert der eine Partner was, der andere was, es gibt eine neue Firewall und so weiter und dann funktioniert das wieder nicht. Das heißt, hier könnte man auch ganz gut ansetzen und sagen, okay, das ist einmal, es muss bessere Wege geben, um so einen Datenschutz zu implementieren. Wir haben heute vier große Themen. Das erste Thema, das wir uns anschauen, ist eben Azure Rights Management. Was verstehe ich unter Azure Rights Management? Azure Rights Management ist eine Lösung, mit der ich Dokumente, E-Mails und andere unstrukturierte Daten in einem Unternehmen einfach schützen kann. Die Information ist immer authentifiziert. Normalerweise wird Rights Management auch immer innerhalb eines Unternehmens angefordert. Das heißt zum Beispiel, ich schicke eine E-Mail weg und jeder, der diese E-Mail empfängt, muss sich dann noch einmal extra authentifizieren und kann erst dann diese Nachricht lesen. Es muss aber auch konsistent sein, weil ich brauche diese Lösung für Office, ich brauche es aber auch in Office 365, ich brauche es auf Windows Server und ich brauche es natürlich für meine Fremdapplikationen. Und das Gute an RMS oder an Azure Rights Management Service ist, das baut auf einer modernen Verschlüsselungstechnologie auf und verwendet Authentifizierungsstandards. Wie schaut das dann aus, wenn man mit einem Kunden über dieses Thema spricht? Ist ganz einmal wichtig, was sind überhaupt schützenswerte Daten? Habe ich schon eine Datenklassifizierung im Unternehmen? Brauche ich eine Data Loss Prevention Richtlinie? Wie schaut diese Richtlinie aus? Wie können die Daten dann wirklich klassifiziert und eingereiht werden? Der zweite Schritt ist, den man in dieser Fragestellung dann auch hat, wie kontrolliere ich den Zugriff auf diese Daten? Egal, wo sie sich befinden. Das heißt, das Dokument oder die Datei, die muss von Beginn an geschützt sein, über ihren ganzen Lebenszyklus weg. Und zwar egal, ob sie jetzt per E-Mail verschickt wird, ob sie in einen Cloud-Speicher geladen wird oder an fremde Personen weitergegeben wird. Also dieser Schutz muss einfach da sein. Wie kontrolliere ich die Verwendung dieser Daten? Also wie sehe ich das? Beziehungsweise wie kann ich auch abfragen, hat es Zugriffe auf diese Dateien gegeben und von wem sind diese Zugriffe erzeugt worden? Und habe ich schon eine Governance oder Compliance Policy im Unternehmen entwickelt und wie halte ich dann diese auch ein, damit die auch in meinem Unternehmen dann durchgeführt wird. Nächster Schritt, das Azure RMS baut auf Datenverschlüsselung. Das heißt, meine Daten werden at rest verschlüsselt. Das heißt, auch im Rechenzentrum von Microsoft sind diese Daten dann verschlüsselt. Ich habe Zugriffskontrolle. Das bedeutet, wenn ein Benutzer eine Datei öffnet, die Rights Management Protected ist, werden diese Identitäten einfach verwendet, um den Zugriff einzuschränken. Das heißt, nur ein authentifizierter Benutzer kann ein Dokument auch aufgreifen und in das Dokument eingreifen. Ich brauche ein Regelwerk. Das bedeutet, ich habe vielleicht Dokumente, die sind sehr schützenswert. Ich habe andere Dokumente, die sind auch schützenswert, aber nicht so stark wie die anderen. Und hier brauche ich einfach ein Rechtemanagement. Individuelle Aktionen legen dann einfach fest, dass ich sage, okay, ein Dokument darf nicht weitergeleitet werden, ein Dokument darf nicht gedruckt werden und solche Rechte kann ich dann auf den Dokumenten auch vergeben oder auf den E-Mails. Und ich muss natürlich auch schauen, wie schaut es mit der Ablaufverfolgung aus? Das bedeutet einfach, wie wird das gemessen? Wird das protokolliert? Was passiert, wenn Daten versucht werden, wieder zu verändern? Und wer hat einfach die Zugriffe gemacht? Das Gute daran ist, in Office 365, in den Enterprise-Plänen E3 und E4 ist Azure Rights Management schon inkludiert, weil das ist ein Enterprise-Feature. Und wenn wir uns das einmal anschauen von der Rechteverwaltung, wie das in einem Übersichtsdiagramm einfach ausschaut, bedeutet das, über Azure Rights Management habe ich einfach eine Rechteverwaltung, die in Office 365 bereitstellt. Ich habe unterstützte Plattformen, ist auch ganz wichtig, weil wenn ich zum Beispiel Dateien an iOS, Android-Devices schicke und so weiter, dann müssen die ja auch dort verwendet bzw. geöffnet werden können. Ich kann über die Verzeichnis synchronisieren, meine Identitäten natürlich mit Azure Active Directory synchronisieren und damit auch die Rechteverwaltung implementieren und ich kann auch meine Dateien mit einer Dateiklassifizierung versehen. Also genau solche Themen kann ich mit Azure Rights Management exzellent umsetzen und die gute Sache hier dran ist, wie wir auch gleich in der Demo sehen werden, wir haben das inkludiert in Office 365. Schauen wir uns das einmal kurz an. Azure Rights Management inkludiert in Office 365 in den Enterprise-Plänen. Sollten Sie keinen Enterprise-Plan haben, kann man entweder das Service extra abonnieren, also dazu kaufen, oder man steigt eben um auf einen Enterprise-Plan, wo das Service dann drinnen ist. Wir werden uns auch anschauen in der Demo, wie das ausschaut mit Templates, die ich verwalten kann und wie ich welche hinzufügen kann und wie ich dann diese Themen dann abspeichern kann. So, jetzt wechseln wir mal kurz in die Demo. Um nun Azure Rights Management zu aktivieren, melde ich mich einmal zunächst in Office 365 an. Als globaler Administrator sehe ich dann auch sofort in der Serviceübersicht, Achtung, in meinem Tenant ist Azure Rights Management bereits drinnen. Auf der linken Seite finde ich bei den Service Settings einen Eintrag, der nennt sich Rights Management. Klicke ich auf diesen Menüpunkt dann drauf, habe ich die Möglichkeit, das zu verwalten. Also ich gehe hier weiter, gehe auf Manage und hier in diesem Schritt sehe ich dann Rights Management, das ist nicht aktiviert. Ich möchte das jetzt aktivieren, das heißt, ich klicke hier einfach auf Activate und werde dann Rights Management aktivieren. Interessanterweise braucht die Seite dann auch ein Reload. Ich sehe dann im nächsten Schritt, Achtung, Azure Rights Management ist aktiviert. Schauen wir uns dann jetzt einmal an, welche Features ich noch drinnen habe. Also ich kann hier weitere Features aktivieren. Sobald ich angemeldet bin im Azure Active Directory, kann ich zu meinem Directory wechseln. In diesem Fall habe ich hier ein Directory. Da geht es um unsere Domain oder um unser Directory. Und hier habe ich dann einen Punkt, der heißt Rights Management. Nachdem wir Rights Management bereits aktiviert haben, kann ich da draufklicken und kann das von diesem Menüpunkt dann aus aktivieren und auch managen. Und hier würde ich dann sehen, Achtung, mein Rights Management ist aktiviert, klicken wir da mal drauf. Und welche Möglichkeiten habe ich hier? Es gibt einmal einen Quick Start und hier sehe ich dann auch, ist es aktiv? Welche Templates habe ich drinnen? Möchte ich andere Templates hinzufügen und so weiter. Also hier habe ich dann ein paar Einstellungsdinge, die ich zu den Rights Management Templates auch verwenden kann. Klicken wir mal dann auf Templates, schauen wir uns das an. Hier gibt es einfach zwei Standard-Templates, die ich dazu nehmen kann und wo ich dann auch sagen kann, okay, die werden bei mir in meinem Tenant hinzugefügt. Wenn ich ein eigenes Template machen will, könnt ihr da zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt ein neues Rechte-Policy-Management, kann das in einer Sprache einstellen. Ich nehme jetzt zum Beispiel eines auf Deutsch, gebe diesem Template einen Namen, sage, das heißt jetzt Sicherheitsfeatures, deutsches Template, kurze Beschreibung, schreibe das noch dazu und erstelle dann dieses Template. Sobald ich das Template dann auch erstellt habe, wird das neu reingeladen, sehe ich dann auch mit der Beschreibung, wann ist das passiert und so weiter. Publiziert ist das Template noch nicht. Wie kann ich das jetzt machen? Und das ist das Interessante. Nicht jedes Template muss für jeden gelten. Das bedeutet, ich könnte dieses Template auch nur auf einen bestimmten Userkreis beschränken oder auf eine bestimmte Sicherheitsgruppe. Ich kann ein Template natürlich auch publizieren. Publizieren bedeutet, ab diesem Zeitpunkt ist das Template dann auch bei mir verfügbar und ich hätte das dann drinnen. Beziehungsweise ich könnte noch weitere Konfigurationen vornehmen. Schauen wir uns die einmal kurz an. Gehen wir mal zu den Rechten. Hier sieht man einmal, welche Rechte ich machen kann. Könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, ich möchte das nur auf die Gruppe Management vergeben und dann bekommt auch nur diese Gruppe dieses Rechte-Dokument zur Verfügung. Gehe ich dann auf den Scope, würde ich hier sehen, welche Benutzer oder Gruppen dieses Template auch verwenden können. Also auch hier habe ich dann die Möglichkeit zu schauen, wer bekommt diese Rechte. Und gehe ich dann auf die Konfiguration, habe ich hier zum Beispiel den Punkt, ist ein neues Template, ist also noch nicht verfügbar bei mir im Tenant, außer ich klicke dann auf Publish, kann hier dann noch die Sprachen zur Verfügung stellen, könnte auch noch zusätzliche Sprachen dazu nehmen. Könnte man zum Beispiel auch noch sagen, wir nehmen noch Englisch dazu. Und das Interessante, hier kann ich Sicherheitsfeatures auf mein Template anwenden. Das bedeutet, ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, jeder, der dieses Template nimmt, dann, also jedes Template, also wenn das Template auf ein Dokument angewendet wurde, dann läuft dieser Content oder dieser Inhalt, der ist einfach nur für 14 Tage verfügbar oder hat ein spezielles Datum. Und ihr könnt dann auch sagen, Achtung, wenn der Content geschützt wird, nach 16 Tagen läuft das dann eben aus und niemand kann das Dokument mehr angreifen. Ich hätte auch die Möglichkeit, dass ich sage, Achtung, dieses Dokument darf nur zugegriffen werden, wenn ich einen Offline-Access habe, also beziehungsweise wenn der Inhalt verfügbar ist. Also dieser Zugriff muss dann verfügbar sein, wenn ich eine Internetverbindung habe. Also auch solche Sachen kann ich hier machen. Brauchen wir jetzt einmal alles nicht. Das Einzige, was wir jetzt einmal machen, wir würden hier gehen auf Publish und dann hätten wir unser Template auch sofort sichergestellt. So, jetzt werden wir unser Formular, unser Template auch noch publishen und das dann speichern. Das bedeutet, dieses Template wird dann auch direkt für Office 365 zur Verfügung gestellt. Ich würde im ersten Schritt einmal Word öffnen und würde dann in diesem Fall mein Dokument auch schreiben. Das heißt, hier habe ich jetzt meinen Text drinnen und wie kann ich das dann Rechte schützen? Ich habe hier einen Punkt, der heißt Protect Document. Wenn ich einmal kurz auf meinen Account wechsle, sehe ich auch, ich bin auch hier aktuell angemeldet. Für diejenigen, die es interessiert, ich arbeite auch hier mit der Vorschau von Office 2016, das heißt, ich bin in einer Preview drinnen. Azure Rights Management würde ich dann hier sehen. Über Protect Document habe ich ein Restrict Access. Schauen wir uns das noch einmal an. Und hier sehe ich einmal meine beiden Templates. Das eine Template, das ich gerade aktiviert habe, das muss noch repliziert werden und wird dann auch in Kürze zur Verfügung stehen. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte das jetzt mit Confidential markieren und habe dann auch den View auf dem Dokument. Sobald ich das Dokument dann speichern würde, bekomme ich, wenn ich zurückgehe, kriege ich hier mal die Info, Achtung, die ist geschützt, könnt mir auch die Nachrichten anschauen, was darf ich alles machen, ich darf es anschauen, ich darf es kopieren, ich darf es drucken, löschen und so weiter. Also genau diese Sachen habe ich hier zur Verfügung. Und wenn ich das dann speichern würde, hier unter Dokumenten speichern oder ganz einfach am Desktop, dann hätte ich hier mein Dokument und es wäre natürlich geschützt. Ja, habe jetzt mein Dokument hier abgelegt und würde das schützen. Wie würde das jetzt ausschauen, wenn ich dieses Dokument auf mein persönliches OneDrive for Business lege? In diesem Fall, wie schaut das dann aus? Ich bin jetzt hier in meinem eigenen persönlichen OneDrive, habe hier mein Dokument und wenn ich das dann direkt öffne, aus Word online heraus, bekomme ich einmal die Info, Achtung, das ist geschützt, ich kann das gar nicht anschauen. Ja, das bedeutet, in Office Online sehe ich das gar nicht. Das heißt, ich gehe jetzt einmal her, öffne das in Word und bekomme natürlich auch die durchgängige Information, dass sich dieses geschützte Dok dass es sich hier um ein geschütztes Dokument handelt. Also genau diese Möglichkeiten habe ich. Würde dann genau so schauen, gehe hier noch einmal auf die Rechte und da könnte ich dann auch die Rechte entfernen. Was wir auch sehen, hier dieses Dokument ist dann einfach Rechte geschützt und ich hätte das dann hier auch drinnen. Im nächsten Schritt möchten wir uns Data Loss Prevention anschauen. Viele sagen auch Data Leak Prevention dazu. Wofür brauche ich Data Loss Prevention? Data Loss Prevention ist einmal, zum einen ist es zentral verwaltbar über das Compliance Center. Ich habe bereits vorgefertigte Vorlagen. Data Loss Prevention bedeutet einfach, ich kann auf meine Dokumente oder auf meine Nachrichten Bedingungen hinlegen. Zum Beispiel könnte ich sagen, wenn in einem Dokument Kreditkartendaten veröffentlicht werden, das ist ein sehr populärer Fall, ich verschicke Kreditkartendaten über E-Mail, was nicht sein sollte, dann kann ich mit einer Data Loss Prevention Policy das sehr einfach vermeiden, beziehungsweise ich kann dort auch ein Monitoring oder sonstige Nachrichten auch reinbekommen. Data Loss Prevention ist einmal verfügbar, Stand heute in Exchange Online, wird in Kürze auch auf SharePoint Online verfügbar sein und das ist eine sehr gute Variante, die ich Ihnen heute auch kurz zeigen möchte. Ich habe ein ausgefeiltes Reporting darüber. Das heißt, ich sehe dann auch, was ist passiert mit meinem Data Loss Prevention Standard. Schauen wir uns auch hier mal an, in einer Demo, wie kann ich eine Data Loss Prevention Richtlinie erstellen, beziehungsweise wie kann ich Richtlinien verwalten? Wie schauen meine Policy-Tipps aus in Outlook oder in Outlook Online, wenn ich die dann anschaue? Und wie schaut Data Loss Prevention aus, wenn ich sie über SharePoint und OneDrive for Business verwende? Erster Schritt, um uns Data Loss Prevention anzuschauen. Wir steigen einmal ein in unser Portal. In diesem Fall bin ich jetzt der berühmte Garth Forth, bin globaler Administrator und die Data Loss Prevention Policies schauen wir uns jetzt einmal zunächst für Exchange an. Das heißt, ich steige einmal ein in die Exchange Management Konsole und würde in diesem Fall, sobald das geladen ist, hier auch den Überblick zu Data Loss Prevention sehen. Wo finde ich das? Auf der linken Seite habe ich mein Compliance Management und hier habe ich einen Eintrag, der heißt Data Loss Prevention. Bin ich dann bei Data Loss Prevention, sehe ich dann hier meine Policy Tipps, die ich hier schon drinnen habe. Zum Beispiel habe ich hier einen Policy Tipp, der ist enforced, da geht es einmal um Kreditkarteninformationen und beim zweiten Tipp geht es einfach darum, wenn irgendjemand etwas mit einem Patent oder mit einem Patenttext geändert hat. Schauen wir uns das einmal an, wie das ausschaut. Gehen kurz auf Edit und dann sehe ich auch, das ist meine Patentrichtlinie, die ist aktiviert. Diese Patentrichtlinie ist aktiviert, sie ist auch erzwungen. Ich könnte sie auch vorab testen. Und wenn wir uns das jetzt einmal anschauen bei den Berechtigungen, das heißt, wir gehen hier auf die Richtlinie und hier habe ich dann zwei Richtlinien drinnen. Da würde ich sehen, die eine Richtlinie besagt einfach, Achtung, ich schicke meine Message zu jemandem, der ist außerhalb meines Unternehmens. Was mache ich dann hier? Also zum Beispiel, wenn ich im Betreff etwas drinnen stehen habe, was macht er dann? Er verschlüsselt mir die Nachricht, beziehungsweise ich bekomme dann auch eine Info. Achtung, ich darf diese Nachricht nicht weiter verschicken. Schicke ich das aber zu jemandem, der innerhalb meines Unternehmens ist, wie schaut das dann da aus? Gleiches Thema wieder. Contoso Patent Fingerprints und hier würde ich dann sehen, Achtung, ich kriege ein RMS-Template angewendet auf diese Nachricht und kann das sofort anschauen. Wo definiere ich diese Regeln? Die Regeln finde ich hier auf der linken Seite unter Mailflow. Klick hier drüber, auf Deutsch heißt das Nachrichtenfluss und hier sehen Sie genau meine beiden DLP-Richtlinien, die ich hier drinnen habe. Und bei dieser Richtlinie wird das zum Beispiel auch heißen, wenn ich hergehe, outside der Organisation, Contoso Patent Fingerprints, soll das dann drinnen stehen in der Nachricht, dann darf ich das auch nicht verschicken. Jetzt probieren wir das einmal in der Praxis aus. Das heißt, ich, also Garth Forth, wechselt in seinen Outlook Web Access rein. Wie schaut das dann aus, wenn ich diese Richtlinie anwenden möchte? Zum Beispiel, ich habe eine Richtlinie, wo ich sage, alles was das Wort Einstellung betrifft oder neue Personen einstellen, dort bekomme ich eine Richtlinie angewendet. Das heißt, ich schicke jetzt einmal eine neue Nachricht an meinen Kollegen, den Alex Darrow. Und hier schreibe ich dann in den Betreff einmal rein Hiring und einen weiteren Text und würde diese Nachricht dann verschicken. Wie wird das dann ausschauen, wenn die beim Empfänger dann auch ankommt? In dem Fall steige ich kurz um, bin jetzt hier als Alex Darrow angemeldet im Firefox, bin auch schon in seiner Mailbox drinnen. Und was bekomme ich hier? Schauen wir uns das einmal kurz an im Outlook Web Access. Ich bekomme dann hier eine Nachricht, die ist rechtegeschützt. Und ich sehe dann auch bei der Nachricht, Achtung, wer ist der Besitzer dieser Konversation? Und ich sehe auch, die ist rechtegeschützt und weiß damit oder bekomme als Benutzer dann einfach eine zusätzliche Notifikation, dass das eben sehr wichtig ist, solche Nachrichten zu erzeugen. Wie wird das dann ausschauen, wenn ich eine Kreditkarte verschicke? Ja, ich bin jetzt weiterhin der Alex Darrow und würde jetzt an die externe Person Martina Grohm meine Kreditkartendaten schicken. Habe im Betreff jetzt einmal drinnen Kreditkartennummer und habe auch meine Kreditkartennummer hier schon angegeben. Ich bekomme hier einen Policy-Tipp. Achtung, ich habe hier sensitive Informationen und dürfen die Empfänger das auch wirklich receiven? Und dann könnte ich aber sagen, ja, möchte ich trotzdem und gehe dann einfach auf Schicken und habe meine Kreditkartendaten an eine externe Person geschickt. Wie schaut das aus von der Regel, wenn wir hier dann hergehen in unseren Nachrichtenfluss und die Regeln drinnen und hier habe ich dann externe Kreditkartennummern und hier sehe ich dann auch in dieser Regel drinnen, Achtung, der Empfänger ist außerhalb des Unternehmens. Ich habe Informationen drinnen, nämlich Kreditkartennummer. Ich könnte natürlich auch einzelne Conditions dazugeben oder Bedingungen. Und dann bekomme ich den Policy-Tipp. Achtung, du verschickst sensible Informationen. Und das Interessante ist hier, dass ich dann auch sagen kann, okay, ich erlaube es dir trotzdem, diese Nachricht rauszuschicken. Und zusätzlich mache ich hier noch ein Incident Report, sende ihn an Dennis DeHearn. Also sie ist einfach die Verantwortliche für solche Incidents und sie wird hier dann auch eine Info bekommen. Ja? Was ich hier dann noch machen kann, die Priorität einstellen. Das Interessante ist, ich könnte eine Data Loss Prevention Policy auch nur für einen gewissen Zeitraum beschränken. Auch ganz nett, wenn ich dann sage, okay, in den nächsten 14 Tagen, wir sind im Ende bei einer neuen Entwicklung, da dürfen keine Mails rausgehen oder sonstige Dinge. Also wäre so ein typischer Anwendungsfall. Und hier sehe ich auch, welche DLP-Policy hier dann zutrifft. Also diese Möglichkeiten habe ich dann hier. Wie schaut das dann aus, wenn ich diese Policy-Tipps auch über SharePoint und OneDrive for Business ziehen möchte? Um uns anzuschauen, wie das dann in der Preview ausschauen wird. Ich habe hier im Compliance Center zusätzliche Menüpunkte. Einer davon ist Device Management, der zweite ist Data Loss Prevention. Ich habe auch hier ein paar Berichte drinnen, die noch drinnen sind. Und in dem Fall würde ich auf den Menüpunkt Data Loss Prevention gehen. Und sehe dann im nächsten Schritt, Achtung, welche Services möchte ich eigentlich schützen? Und hier kann ich unterscheiden, möchte ich SharePoint Online schützen oder möchte ich OneDrive for Business schützen? Beziehungsweise möchte ich aus SharePoint Online nur spezielle Seiten schützen, also nur einzelne Site Collections zum Beispiel. In dem Fall haben wir auch hier eine Regelung, nämlich auf Kreditkartennummern. Das bedeutet, habe ich ein Dokument, wo mehr als 10 Kreditkartennummern drinnen sind, dann wird dieses Dokument einfach blockiert. Das bedeutet, wenn das dann auf SharePoint Online oder in meinem OneDrive for Business Konto abgelegt wird, kann ich das Dokument von hier gar nicht öffnen. Ich habe aber noch eine zweite Data Loss Prevention Policy, die heißt in dem Fall Low Count. Das bedeutet, habe ich ein Dokument, wo weniger als 10 Kreditkartennummern publiziert werden, kann ich das Dokument öffnen, aber bekomme natürlich eine Warnung, bevor das aufgemacht wird. Wie schaut das jetzt aus in den Regeln? Hier sehe ich das auch. Achtung, ich aktiviere mal diese Regeln, beziehungsweise auch hier habe ich dann einen Testmodus. Im OneDrive for Business wird es dann genau so ausschauen. Hier sehe ich mehrere Dokumenttypen und sehe eben je nachdem, welcher Inhalt in dem Dokument verfügbar ist, werden die entweder geblockt, was ich auch hier sofort im Access-Tipp sehe, oder ich bekomme nur eine Warnmeldung auf dem Dokument. Schauen wir mal kurz weiter, wenn wir uns die Details anschauen. Auch hier sehe ich, dass ich über SharePoint Online dann auch einen Policy-Tipp bekomme. Das heißt, ich würde hier dann auch sehen, dass in diesem Dokument einfach sensitive Daten drinnen sind. In unserem Fall sind das dann Kreditkartendaten. Nächsten Schritt, den wir uns anschauen wollen, ist E-Mail-Verschlüsselung. Hier habe ich ja neben Azure Rights Management auch noch die Möglichkeit, einzelne Nachrichten zu verschlüsseln. Das Elegante daran ist, also die Basis dafür ist in dem Fall auch wieder Azure RMS. Das heißt, das muss einmal aktiviert sein bei mir im Tenant. Das Elegante dabei ist einfach, wenn ich Nachrichten verschlüssle, sie verbleiben in Office 365 und müssen entweder authentifiziert geöffnet werden, also der Empfänger muss sich mit seiner E-Mail-Adresse authentifizieren, beziehungsweise mit einem Microsoft-Account, das ist eine Live-ID, ein Outlook.com-Account, ein Hotmail-Account oder sonstige Adressen oder mit einer Organisations-ID. Das bedeutet, das ist eine Identität, die in Azure Active Directory liegt, also ein Office 365-Konto. Kunde zum Beispiel hat diese Organisations-ID oder sollte ich dieses Konto nicht haben und mir auch keins anlegen wollen, aus welchen Gründen auch immer, kann ich mir auch einen einmaligen Passcode senden lassen und dann das Dokument mit diesem Passcode auch verwenden. Das Nette dabei ist auch, ich kann diese E-Mail-Verschlüsselung auch anpassen an meine Unternehmensspezifika. Das bedeutet einfach, ich habe dann wirklich verschlüsselte Nachrichten, die in meinem Nachrichtendesign auch versendet werden. Und ich kann es an beliebige SMTP-Adressen schicken, weil eben der Empfänger sich dann authentifizieren muss, beziehungsweise das Einmalpasswort verwendet. Sollte ich ein iPhone verwenden oder ein iPad oder ein Android-Device, dann habe ich eine eigene mobile App, die mich einfach unterstützt, um verschlüsselte Nachrichten anzuschauen. In Windows Phone ist diese Entschlüsselung oder diese Technologie schon eingebaut. Hier brauche ich einfach keine eigene Applikation dazu. Wofür brauche ich überhaupt diese Art der Datenverschlüsselung und was sind die Hintergründe dazu? Es könnte einfach sein, dass ich mit meinem Doktor, der ein Hotmail-Account hat oder der ein Gmail-E-Mail-Account hat, medizinische Daten austauschen möchte. Es ist einfach eine externe Person. Ich arbeite bei Contoso Pharma und muss einfach meine Daten an eine externe Person weiterschicken. Oder ich habe einfach Bankkontodaten, die ich an meinen Bankbetreuer schicken muss. Und auch hier möchte ich das einfach verschlüsseln. Ich habe zum Beispiel ein neues Getränk erfunden und möchte die geheime chemische Formel dann an eine externe Person weiterschicken, um das eben zu validieren und zu überprüfen. Schauen wir uns auch hier eine kurze Demo an, wie ich die E-Mail-Verschlüsselung aktivieren kann, wie ich meine Nachrichten verschlüsseln kann und wie ich den Nachrichtenzugriff dann auch feststellen kann. Um die Message Encryption zu aktivieren, brauche ich einmal PowerShell. Das heißt, ich muss mich an Exchange Online PowerShell anmelden. Ich habe jetzt hier schon eine fertige PowerShell-Konsole mit den bestehenden Befehlen auch schon online. Und als nächstes muss ich Azure Rights Management einmal enabled haben und dann auch Exchange Message Encryption aktivieren. Das mache ich folgendermaßen, dass ich hier den Befehl eingebe. In diesem Befehl ist es auch ganz interessant, dass ich unterschiedliche Key-Sharing-Locations habe. Nachdem unser Tenant in Europa liegt, nehme ich ein europäisches Rechenzentrum für mal den Befehl aus und habe dann auch sofort die Einstellungen hier durchgeführt. Im nächsten Schritt importiere ich dann noch die Trusted Publishing Domain, führe mir auch das aus und sobald dann der Befehl ausgeführt ist, kann ich das dann auch durchtesten. Und dann sehe ich zum Beispiel, hier habe ich jetzt einmal meine Reports drinnen und würde das auch sofort sehen. Sobald das dann durchgeführt ist und Message Encryption aktiviert ist, dauert das ein bisschen, bis das auch repliziert ist. Das heißt, in der folgenden Demo schauen wir uns das wieder an in unserer Testumgebung. Gehe dann noch einmal zurück zu meinem GasForce und hätte dann hier auf der linken Seite wieder mein Exchange-Konto, wo ich meine Regeln drinnen habe und ich habe hier eine Verschlüsselungsregel, die dann eben bedeutet, sobald irgendwas, machen wir es einmal auf, sobald irgendwo im Betreff Confidential drinnen steht und der Empfänger außerhalb des Unternehmens ist, macht er eine Encryption mit Office 365 Message Encryption. Das sehe ich dann hier bei den ganzen Regeln. Ich sage hier Modify Message Security und dann kann ich eben sagen, könnte zum Beispiel sagen, ich möchte Rights Protection machen. Wir machen aber Apply Office 365 Message Encryption. An dieser Stelle ein kurzer Tipp, was ich auch machen könnte, weil es ist ja meistens nicht so einfach, dass der Empfänger entweder außerhalb des Unternehmens ist oder innerhalb des Unternehmens und das könnte ja trotzdem in der Nachricht Achtung Confidential drinnen stehen oder ich verschicke das einfach mit einem bestimmten Parameter in der Nachricht. Ich könnte das dann auch so einstellen, dass für alle Nachrichtenempfänger, die innerhalb meines Unternehmens sind, die Nachricht auch automatisch wieder entschlüsselt wird, also dass quasi die Verschlüsselung innerhalb des Unternehmens dann aufgehoben oder für mich entschlüsselt wird, aber für alle externen Empfänger ich eine Verschlüsselung brauche. Wir lassen unsere Regel jetzt einmal so, wie sie ist. Und ich würde jetzt hergehen als GasForce, gehe wieder in mein Outlook Web Access rein und möchte jetzt einfach eine Nachricht verschicken. Und ich habe jetzt zwei getrennte Empfänger. Ich habe einen Empfänger, der ist außerhalb des Unternehmens, und dem möchte ich diese Nachricht einfach zukommen lassen. Also ich nehme wieder die externe Person Martina Grom, schicke dir etwas, schreibe in den Betreff rein Confidential. Und hier die verschlüsselte Nachricht. Und verschicke das und dann schicke ich noch eine zweite verschlüsselte Nachricht und das schicke ich an eine externe Person mit einem Gmail-Account, Betreff Confidential und auch hier die sichere Nachricht. Das heißt, ich habe zwei Empfänger. Einer hat eine eigene ID, mit der er sich anmelden kann und der zweite über das Gmail-Account hat keine Microsoft-ID und kann sich damit auch nicht anmelden. Wie schaut dann die verschlüsselte Nachricht an die Martina Krumm aus? Wenn wir uns das jetzt anschauen, ich sehe hier einfach, das ist eine verschlüsselte Nachricht, sehe auch nur den Message-HTML-Text und sehe auch da, ich habe eine verschlüsselte Nachricht erhalten und um sie zu verwenden, muss ich sie zunächst einmal speichern und dann einmal den Anleitungen folgen. In dem Fall der Einfachheit halber speichere ich das jetzt einmal bei mir am Desktop, habe die Nachricht gespeichert und jetzt mache ich sie einmal auf. Und was bekomme ich dann für eine Info? Achtung, das ist eine verschlüsselte Nachricht und um die zu empfangen, muss ich mich einmal anmelden. Das heißt, ich gehe jetzt einmal hier auf Sign In und muss mich dann im nächsten Schritt tatsächlich anmelden und dann sehe ich auch, jetzt wird diese Nachricht geöffnet und ich würde auch sehen, Achtung, das ist jetzt meine verschlüsselte Nachricht. Was ist passiert? Diese Nachricht hat Office 365 nie verlassen und ich habe diese Nachricht dann tatsächlich über mein Device oder über meinen Webbrowser angeschaut. Mein Test-User Tony Pohl hat sich in der Zwischenzeit auch angemeldet an seinem Gmail-Account. Ich sehe hier, der ist angemeldet, habe auch schon die Nachricht vom Gasforce bekommen, habe genau den gleichen Vorgang gehabt, also hier mein Dokument, müsste das einmal runterladen. Das heißt, ich würde jetzt einmal hier auf Runterladen gehen und würde dann das Dokument aufmachen, kriege dann mein Dokument hier geöffnet und was ich aber mache, nachdem ich kein Microsoft-Account habe, beziehungsweise kein Office 365 gekauft, klicke ich hier auf Use One-Time Passcode und bekomme dann quasi von Office 365 eine Nachricht versendet, wo ich dann diesen Passcode angebe. Habe hier eine Referenznummer und sollte dann auch in Kürze, wenn ich zurückgehe auf meine Inbox, hier eine neue Nachricht bekommen und da sehe ich schon, da ist er schon, mein Passcode, verwende den, melde den einmal an, gehe hier rein, gehe auf Continue und habe dann den gleichen Effekt wie vorher, dass ich einfach diese verschlüsselte Nachricht mir anschauen kann. Das Nette an der Office 365 Message Encryption ist in dem Fall, die kann ich dann auch adaptieren. Ich könnte quasi einen eigenen Message-Text auch dazugeben, könnte mein Firmenlogo genauso verwenden und so weiter und kann so sehr individualisierte Nachrichten auch versenden. Unsere letzte Demo geht dann um den Bereich eDiscovery. Wofür benötige ich ein eDiscovery Center? Beziehungsweise was sind die Einsatzszenarien? eDiscovery verwende ich vor allem dann, wenn es zum Beispiel darum geht, es gibt einen Rechtsstreit, es gibt vielleicht einen Rechtsbruch und ich muss einfach Daten aus meiner Office 365 Umgebung abfragen, muss die analysieren können und muss die auch strukturiert analysieren können. Das eDiscovery Center ist ebenfalls über das Compliance Center verfügbar. Das heißt, ich habe hier als Office 365 Kunde einen zentralen Menüpunkt, wo ich diese ganzen Einstellungen vornehmen kann und dort auch abfragen kann. Ich muss, um eDiscovery verwenden zu können, auch kein Office 365 Administrator sein. Das heißt, die IT kann das ruhig ans Legal Department auch delegieren und die machen dann im eDiscovery Center ihre jeweiligen Abfragen. Schauen wir uns das einmal an. Wofür verwendet man eDiscovery? Es gibt einen Begriff des Litigation Hold und Litigation Hold bedeutet einfach, ich muss zum Beispiel Nachrichten oder Mailboxen auf Litigation Hold setzen. Das heißt, ich habe dann eine Aufbewahrung. Die ist gesichert, es können Daten nicht nachträglich verändert oder gelöscht oder sonst irgendwas werden. Also solche Dinge kann ich hier verwenden. Unerwünschte Daten kann ich aber natürlich auch löschen. Also ich könnte auch mit einer sogenannten Retention Policy auch sagen, nach einer gewissen Zeit, das heißt alle E-Mails, die älter sind als 7 Jahre, die werden dann entweder archiviert oder sie werden gelöscht. Oder ich könnte auch sagen, alles, was bei einem Benutzer im Papierkorb liegt, wird einfach nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Also auch hier habe ich diese Möglichkeit, über Retention Policies das zu steuern. Ich kann aber natürlich über die eDiscovery-Suche dann auch eine Suche in dem Center machen. Das Gute ist, dass das eDiscovery mittlerweile serviceübergreifend funktioniert und das bedeutet, unabhängig davon, ob die Daten jetzt per E-Mail versendet werden, ob sie in SharePoint gelagert werden, ob sie in anderen Services oder in Link-Aufzeichnungen, Skype for Business Online-Aufzeichnungen, die in Exchange aufbewahrt werden, gehalten werden, kann ich sie über das eDiscovery Center einfach abfragen. Und ich kann zu guter Letzt diese Ergebnisse auch exportieren, um dann einfach auch schnell etwas zu finden. Schauen wir uns das auch hier an in unserem eDiscovery Center. Welche Möglichkeit habe ich? Wie rufe ich das auf? Und wie frage ich das dann ab? So, wie komme ich zu meinem eDiscovery Center? Ich bin wieder angemeldet in meinem Portal als Administrator, habe auf der linken Seite den Eintrag Compliance, würde einmal in das Compliance Center wechseln und habe hier auf der linken Seite einen Eintrag, der heißt eDiscovery. Das eDiscovery Center, wie ich das aber zum Beispiel aus Benutzersicht, also für das Legal Department mir anschauen kann, würde dann in SharePoint Online anschauen. Und dann gehen wir mal dorthin, sind jetzt in unserem Legal Discovery Center. Und welche Möglichkeit ich hier habe, ich kann da einzelne Fälle, also ein Fallmanagement auch machen. Ich sehe hier auf der linken Seite, wir haben auch schon ein paar Fälle drinnen. Und dann könnte ich einfach sagen, okay, welche Themen möchte ich abfragen? Ich habe hier schon eine Abfrage gemacht, die heißt eben Sensitive Data Audit. Klick mal die einmal an. Und dann sehe ich, hier habe ich verschiedene eDiscovery Sets, beziehungsweise würde auch sehen, Achtung, welche Daten können da on hold sein oder nicht. Und ich habe hier auch unterschiedliche Queries. Schauen wir uns das einmal an. Sensitive Data vom Q3, welche Queries ich hier habe. Und da sehe ich zum Beispiel, das ist eine Abfrage, da wird abgefragt, alle Social Security Nummern, die versendet wurden über einen bestimmten Zeitraum, die würde ich dann hier drinnen sehen. Also das sind einfach meine Abfragen, die ich mir anschauen kann. Das ist etwas, das kann sich dann auch der eDiscovery Manager täglich exportieren, um das auszuwerten oder sonst etwas. Also solche Daten kann ich damit monitoren. Schauen wir uns einmal über das eDiscovery Center auch die Cases an. Hier habe ich genau das Gleiche und hier sehe ich zum Beispiel, Achtung, da gibt es diesen Audit. Könnte den auch hier drinnen noch einmal bearbeiten und ich sehe auch hier, ich komme da sofort zum gleichen Set hin und kann da noch zusätzliche Abfragen stellen. Oder schauen wir uns noch einen zweiten an, wie der schaut, da geht es um die Northwind Traders, wird das einfach abgefragt und hier sehe ich auch, da gibt es einfach verschiedene Abfragen mit einem eDiscovery Set, wo ich dann eben sehe, wenn es um dieses Unternehmen geht oder es geht um irgendeinen speziellen Inhalt, der schützenswert ist, dann habe ich das auch hier drinnen. Also solche Themen kann ich über das eDiscovery ganz einfach abfragen. So, das war der heutige Überblick zu den Sicherheitsmaßnahmen in Office 365. Wie Sie ja vielleicht wissen, sind auch weitere Sicherheitsworkshops und Webinare geplant. Da werden wir dann ein bisschen mehr ins Detail gehen und das auch dann Schritt für Schritt einmal durchzeigen, wie man das konfigurieren kann. Beziehungsweise, wenn Sie weiteres Interesse an diesen Webinaren haben, beziehungsweise etwas speziell noch einmal gezeigt haben wollen, dann schreiben Sie uns das bitte oder schreiben Sie uns in das Feedback-Formular. Ich habe zum Abschluss auch noch ein paar Links gesammelt, wo Sie sich das dann weiter anschauen können, wie das ausschaut mit der Nachrichtenverschlüsselung oder E-Mail-Verschlüsselung. Sollte es noch Fragen geben nach dem Webinar, ich stehe dann ungefähr noch 15 bis 20 Minuten auch noch live zur Verfügung. Ansonsten vielen Dank für Ihre Teilnahme heute bei diesem spannenden Thema, wo wir uns das angeschaut haben. Nächste Woche findet ein weiteres Webinar statt mit meinem Kollegen Rainer Stroppeck. In dem Fall geht es um die Hochverfügbarkeit in der Azure Cloud. Und auch hier sind Sie wieder herzlich eingeladen, teilzunehmen, damit wir gemeinsam versuchen aufzuklären, dass die Microsoft-Wolke sehr sicher gestaltet werden kann zu Ihren Bedingungen. Vielen Dank und ich freue mich auf zahlreiche Fragen.